Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit unserem Gast Jagdkrone. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zum zweiten Teil des Interviews mit Hermann, nämlich mit Jagdkrone. Und wir starten direkt rein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Seid auf jeden Fall gespannt, was er noch zu erzählen hat, was es für Neuigkeiten gibt und wie man Drohnen noch im Filmbusiness und bei der Jagd einsetzen kann. Also viel Spaß beim Teil 2 des Interviews. Thema Kidsrettung. Kidsrettungssaison ist ja gerade beendet, also die Kidsrettung 2024. Und du hast ja deine erste Saison abgeschlossen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Dieses Jahr das erste Mal mit Wärmebilddrohnen. Hast du vielleicht mal einen Einblick, wie du das vorher gemacht hast, bei euch im Revier zum Beispiel? Weil du bist ja schon von Grund auf Jäger oder von klein auf Jäger.
Ja, also das haben wir schon früher gemacht. Es gab auch mal ein Video von mir, das hatte ich bei YouTube hochgeladen, mittlerweile rausgenommen, weil es einfach für mich zu unprofessionell wirkte. Wenn das jetzt die Leute sehen, das soll jetzt Jagdkrone sein, da war ich halt echt wirklich noch jung und am Anfang meiner Filmkarriere. Und da haben wir das so gemacht, wir haben die Wiesen abgesteckt mit Zaunpfählen. Ich habe da eine Kordel zwischengebunden, Müllsäcke ran und noch Angelglocken, die wir beim Aalangeln sonst genommen haben. Nach der Hoffnung ist es schön windig, dann bimmelt es und die Tüte fliegt hin und her, sodass die Ricke letztendlich rausläuft. Das macht sie ja, weil sie eine Gefahr erkennt. Ja, und ist dann erstmal weg. So hatten wir das ganz am Anfang gemacht. Und sind dann mit Hunden und mit ja einigen Leuten durch die Wiesen gegangen. Aber man muss ganz klar sagen, wenn die Wiese so 200 Meter breit ist und man läuft dann mit 5 oder 6 Leuten durch, das kann man komplett vergessen. Das hat man auch dieses Jahr jetzt gemerkt, wo ich das erste Jahr mit der Wärmebilddrohne gearbeitet habe. Da läuft man auch 3 Meter dran vorbei und man muss mit Walkie-Talkie mit dem anderen sprechen. Ja, wo soll's denn jetzt hier sein? Also ja, das ist seit diesem Jahr auf jeden Fall ein bisschen professioneller hier bei mir geworden.
Perfekt. Also es ändert sich ja, viele Leute haben es jetzt mittlerweile schon auf dem Schirm bei Drohnen, bei der Jagd. Da habe ich nachher noch ein paar Fragen an dich. Da sind die Leute noch sehr zurückhaltend, wird aber auch kommen, ist glaube ich so ähnlich wie beim Rotpunkt. Aber zum Thema Kidsrettung nochmal. Du bist früher altmodisch durch die Wiese gelaufen, Scheuchen aufgestellt und dieses Jahr das erste Jahr mit hochwertiger Technik unterwegs gewesen. Wie erfolgreich war denn dieses Jahr deine Saison? War eine sehr schwierige Saison zum Starten, muss ich direkt sagen, aber gib mal ein paar Einblicke.
Also die Male, die ich absolviert habe, das war eine 100%-Nummer, Haken hinter. Das ist ganz klar. Oder 99%, weil das 1% kann man nie mit irgendwas ausschließen, dass da nicht noch irgendwas ja anders gekommen ist. Aber wir haben jetzt dieses Jahr 3-mal Kitze gesucht. 2-mal haben wir Kitze gefunden, 1-mal nicht. Ja, das war einfach perfekt. Also auch die Landwirte, wo wir das jetzt dieses Jahr mit der Drohne das erste Mal sehr professionell gemacht haben, die haben sich danach bedankt, haben gesagt, ja, es wurde nichts totgemäht. Und deswegen würde ich auch sagen, wir haben das mit 100% absolviert. Das war eigentlich ja, eine gute Sache.
Wie viel habt ihr gerettet dieses Jahr?
Es waren 4. Ja, es waren 4. Es waren in einer Wiese waren 2. Die waren noch recht jung. Die konnten wir ja mit einem Umzugskarton noch wegtransportieren. Und andere 2, die waren schon wesentlich agiler. 2 haben wir gar nicht erst gekriegt. Die sind von uns aber richtig Hackengas in die Nachbarwiese gelaufen. Haben wir gesagt, okay, die wird nicht gemäht, die lassen wir da jetzt auch, alles gut. Und die anderen 2, ja, mussten wir dann auch umsiedeln. Also 4 Stück hatten wir und wir haben das aber auch schon Ende April, Anfang Mai gemacht. Normalerweise, ein paar Kitze sind da ja auch schon unterwegs, aber die Ricken waren alle selbst jetzt noch im Juni, teilweise Anfang Juni rund. Da hat das dieses Jahr zumindest noch nichts gebracht, aber abgeflogen haben wir sie trotzdem. Kann ja immer was sein.
Klar. Nee, perfekt. Aber ist eine gute Leistung. Dieses Jahr ist generell die Menge an Kitze, die gefunden wurde, durch die Vegetation schlechter. Aber es kommt ja auch nicht auf die Menge an. Jedes gerettete Kitz ist es wert. Egal ob Anfang Mai oder Ende Juli, sage ich immer. Aber grundsätzlich, da eine Frage an dich. Konnten wir dir helfen, mit der Technik umzugehen? Du hast ja jetzt deine erste Wärmebilddrohne. Vielleicht erklärst du mal so ein bisschen den Ablauf mit uns, wie das abgelaufen ist und auch schulungstechnisch. Weil wir sind ja ein bisschen weiter auseinander und viele Leute haben Angst, dass der Ansprechpartner von weit her kommt. Vielleicht gibst du mal ein paar Einblicke.
Naja, ihr seid da schon wirklich sehr professionell. Ich habe mir zig Videos zur Verfügung gestellt, auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es nicht alle angeguckt, aber einige davon, und die waren wirklich von A bis Z komplett durcherklärt. Ich glaube, ihr habt zu jedem Thema, was eure Drohne und auch darüber hinaus, ein Erklärvideo, so wie ich das mit Jagdvideos mache, so macht ihr es mit Copter Pro Videos zum Thema Drohne. Und selbst wenn ich dann sonst noch mal eine Frage hatte, habe ich sie dir gestellt, habe eine Antwort bekommen und du hast immer einen Verweis auf ein Video gemacht. Also ihr habt eigentlich jedes Thema da gut drin. Und ja, die Drohne ist eigentlich, also war für mich relativ schnell selbsterklärend, weil ich ja auch schon vorher mit Drohnen geflogen bin. Bisschen was anderes war es natürlich mit Thermal. Was muss man hier machen? Split-Funktion, dass man auch eine gute Ansicht hat. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ist das aber auch ein Kinderspiel. Dann habt ihr mir noch die Walkie-Talkies zugeschickt. Das ist ja auch immer ganz hilfreich, wenn man Drohnenpiloten hat und dann die suchende Person, die das Kitzel letztendlich finden soll und da ein größerer Abstand ist, dass man da nicht noch mit dem Handy jetzt rumfuchtelt, weil man braucht eigentlich seine Hände und einfach nur aufs Walkie-Talkie zu drücken und dann mit dem Drohnenpiloten Absprache zu halten. Ja, das war eigentlich ja genau richtig und somit hatte ich alle Informationen und alle Sachen, die man dazu braucht.
Ja, perfekt. Nee, das freut mich. Also, wie gesagt, andere Videos kannst du dir nur angucken. Wir halten im Prinzip die Online Academy ja immer auf dem Laufenden, weil das ist halt so ein Problem, was viele haben. Die kennen meistens nur 10%. Und dann kommt ein Update raus, dann ändert sich komplettes Interface und dann fängst du wieder von neu an. So, und das bremsen wir halt durch unsere Academy mehr oder weniger ab, weil wir die Infos rausschicken. Also immer schön ins Mail-Postfach gucken, da kommen die ein oder anderen Infos zu neuen Modulen, die interessant sein könnten. Ja, jetzt ist die Kidsrider-Saison vorbei, ist beendet. Dieses Jahr war, wie gesagt, nicht so das erfolgreichste Jahr, obwohl wir konnten trotzdem viele Kids retten, schlechte Vegetation oder schlechte Bedingungen bei der Kidsrettung trotzdem gemeistert. Jetzt eine andere Frage, wie nutzt du die Drohne noch? Also klar, Felderjagd haben wir gerade besprochen und generell, welche Einsatzgebiete könntest du dir noch vorstellen, mit der Drohne jetzt abzudecken?
Also ich könnte mir noch vorstellen, wenn man einen guten Schuss gemacht hat, sich eventuell oder den Nachsucheführer damit ins Boot zu holen, um da Nachsuchen zu machen. Ich komme nicht selber auf die Idee, aber ich habe schon ein paar Mal bei Instagram gesehen, dass welche das mit Nachsucheführern zusammen gemacht haben. Ich glaube, das bietet einem schon einen sehr guten Vorteil, weil man einfach wieder ein Argument mehr hat, ist hier was nicht, um sich einfach noch eine doppelte Meinung abzuholen. Aber man muss das sehr vorsichtig sehen, weil ich bin auch schon mit Drohnen, mit der Wärmebilddrohne über ein Waldstück geflogen, wo ich sagte, okay, guck mal, hier liegt jetzt nichts drin. Hier können wir auf jeden Fall durchgehen. Und also das war jetzt nicht drückjagdmäßig, sondern es war einzeljagdmäßig, wo wir auf jeden Fall gucken mussten, ob da jetzt irgendwie wild ist, weil es uns komplett gestört sonst hätte. Und wir haben dann gesagt, alles klar, hier können wir durchgehen, um zu einer bestimmten guten Wiese zu kommen, wo wir ein Projekt anlaufen hatten. Und wir sind durchgegangen und dann lief ein ganzes Rudel dann wild weg. Also man sieht nicht alles mit der Drohne von oben, aber es bietet einem doch viele gute Möglichkeiten, wenn doch mal irgendwie was angeschossen ist oder vielleicht auch was erlegt ist, dass man dem Nachsucheführer dann sagen kann, also das haben wir uns mal angeguckt, das kann ich sagen. Ich meine, mein großer Vorteil ist, wenn ich jagdlich was filme, dass ich, wenn ich mal einen schlechten Schuss mache, auch wenn es sehr selten vorkommt, aber dass ich dann immer auf mein Video verweisen kann. Ich kann mir das in Zeitlupe angucken und dann sage ich ja, hier, das ist ein perfekter Blattschuss, also kann ich mir schon mal, mache ich mir weniger Sorgen darum, dann wird das kontrolliert und ja, meistens ist das auch genauso, wie man es auf dem Video sieht. Und ich denke mal, so könnte man halt auch mit der Drohne sich das schon mal angucken und zu sagen, jetzt zum Beispiel Sommerjagd, wenn wir im Weizen jagen oder an der Rapskante, so auf den ersten 100 Metern im Raps liegt es jetzt zum Beispiel nicht oder wenn der Raps da kleiner ist, es liegt hier nicht drin oder hier ist nichts. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall trotzdem ja beim Anschuss ansetzen, den Nachsucheführer, aber der Nachsucheführer kann schon mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es vielleicht dann draußen in den Wald geht und wenn der Hund dahin zieht, dass er sagt, ja, mein Hund ist dann richtig.
Vielleicht gerade nochmal zurückzukommen zu dem Thema, man sieht von oben nicht alles. Welche Vegetationsphase waren das genau? Also jetzt so Sommer, dichtes Blätterwerk oder war es im Winter?
Mitte, also es war im Herbst.
Okay. Also da mal einen kurzen Reminder. Natürlich, wenn das Laub da ist, jetzt zum Beispiel zu der Zeit, ist es deutlich schwieriger, wild zu sehen. Grundsätzlich geht's. Muss man ein bisschen Übung haben, das ist klar. Ich will jetzt nur nicht die Leute verwirren. Dann sagen, okay, oh, ich sehe im Wald nichts mehr oder sonst was. Klar, es ist halt immer, wenn das Blätterwerk dicht ist, ist es schwierig. Und das sage ich auch immer zum Thema Nachsuche, weil Viele denken ja, wir wollen den Hund ersetzen. Das stimmt ja irgendwo nicht. Wir wollen den Hund nicht ersetzen, sondern wir wollen den Nachsucheführer unterstützen. Und es gibt Vegetationsphasen wie Sommer, wo der Nachsucheführer gerufen werden muss, wo ich nur mit einer Drohne eine schlechte Chance im Wald habe. Genauso habe ich aber auch gute Zeiten bei der Rapsernte oder beim Raps generell, beim Mais, mal zu sagen, okay, guck mal, die Sau ist verendet oder die lebt noch und ich gebe die Infos an den Nachsucheführer weiter. Ja, grundsätzlich ein wichtiges Thema, aber es ist noch sehr polarisierend, weil viele Nachsucheführer denken, wir nehmen denen die Arbeit ab. Wie stehst denn du dazu, zu diesem Argument, wir würden denen die Arbeit abnehmen, also dem Hund?
Nee, also das geht ja allein schon nicht, weil selbst wenn man weiß, wo sie ungefähr liegt, dann ist es ja schwierig, genau die Fährte dahin zu finden. Also das ist gut, es kommt natürlich immer auf zig Sachen an, wo ist die Nachsuche oder wo findet das jetzt letztendlich statt, im Wald, im Feld, aber letztendlich ein Hund, auch allein diese Arbeit, die der Hund macht, das ist einfach so schön anzusehen. Also man kann das nicht mit der Drohne machen. Also ich sag mal einfach nur ein Beispiel. Man findet jetzt irgendwie sein angeschossenes Stück oder sein erlegtes Stück im Wald, positioniert die Drohne da drunter. Da muss man ja erstmal unter die Drohne irgendwie dahin kommen. Und dann ist der Drohnenakku irgendwann leer, wobei die heutzutage ja schon wirklich sehr, sehr lange Akkuzeiten haben. Ich finde, es bleibt einfach nur, wie du schon sagst, eine große Hilfe für den Hundeführer. Vielleicht kann man das auch mit dem absprechen, aber letztendlich, wenn ihr bei euch im Revier selber jagt, seid ihr da der Chef. Und ja, ihr solltet halt nur nicht vielleicht so dicht oder so tief dann fliegen, dass das Wild wieder aufgescheucht wird, weil das wäre natürlich genau kontraproduktiv, macht das aus einer sicheren Entfernung, also aus einer sicheren Höhe, wo ihr einen guten Überblick habt, ohne jetzt irgendwelches Wild wieder zu vertreten.
Vielleicht dazu noch eine Sache, du bist ja Jagdfilmer, du hast ja eben gesagt, der Abstand hält enorm Ruhe im Wald. Also ich sage mal, dadurch, dass du jetzt den Zoom zum Beispiel verwenden kannst, schonst du das Wild eher. Was ist denn so eine Flughöhe, wo du sagst, oder generell, kriegt das Wild was aus der Luft mit, wenn du in 100 Meter drüber stehst mit einem Abstand von, ich sage jetzt mal, 100 Meter horizontal, deiner Meinung nach,
Ja,
wenn du filmst?
nee, also auch das kommt wieder komplett drauf an, wo machen wir das? Ich kann mir gut vorstellen, also ich habe morgen schon mal ein paar schöne Aufnahmen gemacht, wenn der Sonnenaufgang war, also Totenstille, 100 Meter, da kann das schon gut sein, dass sehr erfahrenes Wild, das heißt, oder bejagtes Wild, das sind meistens ja die Sauen, dass die irgendwas hören, die ganze Nacht war es ruhig und auf einmal hört man Propeller auch auf 100 Meter, die können dann auch ganz schnell weg sein. Rehwild ist da ja wirklich deutlich dusseliger, aber generell, sobald der Tag anfängt und die Vögel zwitschern, das geht bis abends hin, kriegt das Wild das gar nicht mit. Und wenn, dann kann das ja, also auch die Sauen würden weglaufen, wenn ein Helikopter über uns irgendwo langfliegt oder ein Flugzeug auf 500, 600 Meter. Das ist letztendlich dasselbe. Aber ja, gerade mit der Drohne kriegt das Wild eigentlich einen kaum mit, wenn man da die Zoom-Funktion dann benutzt.
Ja, ich glaube immer, da sind die Leute immer sehr vorsichtig. Also grundsätzlich gilt immer eine Regel, man soll sein Wild nicht stören. Punkt. Man soll sein Wild auch nicht bei einer Nachsuche stören. Man kann Informationen einholen, dem Hundeführer sagen, okay, die 40-Kilo-Sau war doch keine 40-Kilo-Sau, sondern eine 80-Kilo-Sau. Da freut er sich auch. Aber grundsätzlich an alle Nachsucheführer, wir wollen euch nicht die Arbeit abnehmen. Das geht auch gar nicht. Wir haben selbst Hunde. Ich zumindest, der hätte ziemlich Langeweile, wenn ja, man nur mit Drohne das Ganze machen würde. Das ist kein Ersatz. Punkt.
Richtig.
Vielleicht noch ein anderes Thema. Die Jagd besteht ja nicht nur aus Drückjagd. Es gibt auch andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Wildunfälle, Wildmonitoring. Aber mittlerweile ist halt ganz viel moderne Technik in der Jagd. Wie stehst denn du generell dazu, dass so viel moderne Technik jetzt eingesetzt wird? Ich gehe mal davon aus, du nutzt auch ein Vorsatzgerät oder sowas. Vielleicht gib mal einfach einen Einblick. Ist das für dich erschreckend oder sagst du, naja, irgendwo geht's ja weiter?
Teils, teils. Irgendwie bin ich da so ein gemischter Typ. Es geht weiter auf jeden Fall, aber was ich erschreckend finde, ist halt, wie es eingesetzt wird teilweise. Also das ist so ein bisschen, ja, was heißt zweckentfremdet, aber viele nehmen es dann auf die leichte Kappe. Also ich habe kein Vorsatzgerät. Ich habe mich da ja auch vor, ich glaube, 3 Jahren mal ziemlich kritisch drüber ausgesprochen, habe es aber auch offen gehalten, weil man kann nicht alles mit demselben vergleichen. Also es gibt Reviere, wo ein Vorsatzgerät, wo ich sage, ja, wenn ich da meine Jagd hätte, würde ich auch ein Vorsatzgerät führen. Thema Wildschaden. Das ist in manchen Revieren so, wirklich so krass erschreckend. Und dann wieder zum Beispiel bei uns in einem Revier, da brauchst du nicht unbedingt ein Vorsatzgerät, um den Wildschaden unten zu halten. Letztendlich eine Wärmebildkamera habe ich auch, hilft sehr, sehr viel für die Ansprache. Aber wie bei allem, man sollte halt die alte traditionelle Jagd nicht so ganz aus den Augen verlieren, weil das auch, man gibt das Können irgendwann ab. Ja, das ist genauso wie man sitzt auf dem Hochsitz, guckt nur noch mit dem Wärmebild und danach geht das Handy wieder an. Ja, so ein bisschen trotzdem da bleiben, wo wir früher ohne die Technik waren, aber es ist halt trotzdem ein gutes Hilfsmittel, ne? Aber ja, man kann halt nicht alles mit dem vergleichen, wie ich es jetzt hier sehe oder wie du es da siehst. Es sind die ganzen Gegebenheiten, die überall anders sind, ne?
Ich glaube, das ist immer ein harter Kral. Die Leute denken ja auch, wir jagen nur mit moderner Technik und so weiter, weil wir halt Drohnenhändler sind. Aber im Endeffekt läuft bei uns halt auch ganz viel traditionell ab. Und da muss ich auch sagen, das würde auch niemals zu kurz kommen. Selbst wenn ich ein Vorsatzgerät hätte, habe ich auch in dem Fall, laufe ich zu meinem Sitz. Ich fahre nicht bis unseren Sitz. Das sind ja so Grundzüge der Weitgerechtigkeit und der traditionellen Jagd. Man zerfährt sich nicht alles, sondern läuft mal an dem Hochsitz. Ich denke, es ist ein sehr heikles Thema, deswegen rede ich auch so gern darüber.
Ja, wir können da auch nochmal weitermachen, weil die Kommentare, die unter den Videos sind, die sind ja auch immer, also gerade bei YouTube finde ich das genial, weil da gibt es einfach noch mehr Kritiker, die extra jetzt, sage ich mal, keine Hand und jemand nutzen wollen, aber trotzdem gerne doch unsere Videos angucken und drunter nochmal zu kommentieren. Und ich hatte schon verschiedene Kommentare auch, wieso nehme ich eine Wärmebildkamera mit, wenn ich auf Rehwildjagd gehe? Auf dem morgendlichen Rehwildansitz. So, ja, erstmal brauche ich das eigentlich nicht. Ein Rehwild spricht man, ein Stück Rehwild spricht man mit einem Fernglas an oder ein Tiefenrohr und wenn es passt, dann passt es. Aber da sehe ich manche Kommentare, die null Verständnis dafür haben. Es wäre nicht weitgerecht und was das soll. Aber die Jagd beginnt doch ja auch schon vorher. Also wenn ich zum Sitz komme, ist das für mich ein Riesenhilfsmittel, um zu wissen, steht vielleicht schon das Stück Rehwild oder irgendwo ein anderes Stück Wild. Vor meinem Sitz komme ich da ungesehen hoch, um nicht gleich richtig Unruhe im Wald zu machen, weil jeder kennt, wenn das Reh erstmal einen mitbekommen hat, dann kann der ganze Morgen für ein A-Punkt sein, ne? Also das ist einfach
Ja,
so.
ist
Und
so.
das ist halt ein Hilfsmittel, klar. Also wenn die Sonne oben ist, kann ich das auch nochmal gut nutzen. Ich finde, gerade also als Filmemacher, wenn da ein Projekt hintersteht, ist es für mich natürlich auch nochmal einfacher zu sagen, okay, das Wild kommt jetzt gleich aus dem Wald raus, Kamera positionieren, anmachen. Ich habe die Kamera ja nicht 24/7 so laufen. Für mich ist das halt wirklich ein großer Vorteil, einfach ein bisschen eher noch was zu sehen, als wenn ich es ohne Wärmebildkamera habe, um einfach auch meinen Film hinzubekommen. Das geht gar nicht mal darum, dass ich jetzt unbedingt den Abschuss dann 2 Sekunden eher in der Tasche habe. Also da, das ist komplett irrelevant. Aber die Leute sehen natürlich auch nur das, was sie teilweise sehen wollen, was gezeigt wird und vergleichen das mit ihren Reviergegebenheiten. Und das kann man halt nicht machen. Jedes Revier ist halt auch komplett unterschiedlich.
Gleich mal dazu eine Frage. Ich kenne es ja selber, ich mache ja selbst ein paar Filme. Ich weiß ja, wie viel Aufwand das ist, so einen Film zu produzieren. Die Leute schreiben ja auch oft mal Hasskommentare oder Negativrezensionen und sowas. Gib mal vielleicht ein Beispiel, wie aufwendig so ein Film ist zu produzieren. Also Beispiel, man sieht jetzt so einen schönen Film aus, wo war das hier, wo ihr Hirsche jagen wart?
Serbien?
Serbien, genau. Wie viel Arbeit ist so ein Film mit Vorbereitung und Nachbereitung, kannst du mal in Wochen sagen, spielt ja keine Rolle, um das wirklich so da stehen zu haben.
Boah, okay, der Serbien-Film, der war jetzt auch wirklich eine Wucht, ne? Also da waren wir ja mit, boah, lass mich überlegen, mit 5 oder 6 Kameras. Das heißt, man hat schon mal alles unterschiedliche Perspektiven. Dann filmen wir 5 Tage durch, abends und morgens. Ja, neben dem filmerischen Aufwand, wo während der Jagd man immer einen Kameramann dabei haben muss, also man muss eine Begleitung haben, die das erstens kann und auch Bock dazu hat. Da fängt es ja schon an, diese Person aufzutreiben. Muss man natürlich auch die Nachbereitung machen. Also auch während der Jagd hat eine Szene nicht geklappt. Da muss ich als Chef, sage ich jetzt mal, auch immer trotzdem einen Blick auf die Kamera haben. Stimmte die Szene oder müssen wir sie vielleicht irgendwie nochmal anders zeigen? War da jetzt ein Blatt davor? Müssen wir das von der anderen Seite filmen? Passt das so? Und nach der Jagd natürlich auch diese ganzen Videodateien, eine spannende Pirsch, dann sind wir nachher bei 30, 40 Videos von einem Morgen. Die müssen sortiert werden, die müssen beschriftet werden. Und wenn man dann jetzt noch sagt, wir machen ein Gemeinschaftsprojekt wie in Serbien, wo wir mit 5 Kameras gefilmt haben, dann kommt das ja von jedem Einzelnen, ja, diese 30, 40 Videodateien und die müssen dann wiederum von dem, der den wundervollen Auftrag hat, das zu schneiden, auch ja, in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Und es muss einfach alles passen. Es muss stimmig sein. Und da merkt man dann, ob wird es ein guter Jagdfilm, wird es ein schlechter Jagdfilm, gibt es da den roten Faden. Und wenn das Endprojekt dann aufgeht, ist es richtig gut. Und man kann halt da nicht sagen, wie lange braucht man jetzt für diesen Serbien-Film. Ich würde es jetzt erstmal sagen, für einen normalen Jagdfilm, wo ich jetzt rausgehe, ich gehe auf Bockjagd, dann gehe ich 2, 3 Mal raus, film das, 2, 3 Tage, will ich jetzt nur als halbe Arbeitszeit rechnen, ne? Macht ja auch so Spaß und nur wegen dem Film macht man es ja auch nicht. Aber die Nachbereitung, ich sag mal, wenn man so einen Film macht, der jetzt nicht so extrem kompliziert ist, würde ich schon sagen, dass man da 10 Stunden dran sitzt. Aber ich habe da auch mittlerweile richtig Routine. Also für mich ist das ja mein Haupttagesgeschäft. Ich mache den Film für mich relativ schnell in 10 Stunden dann fertig. Was viel Zeit wieder kostet, ist die Musik sich auszuwählen, weil die Musik muss wieder genau zu jeder Szene passen. Die muss zu dem Vibe passen, den ich ja auch rüberbringen will und den ich da erlebt habe. Das ist halt wichtig. Ich will den Film so angucken, den zeigen und sagen, so war's. Also ja, es ist sehr zeitaufwendig.
Also, du hast jetzt gerade 1 Minute gezeigt, wie viel Aufwand das ist. Ich wollte es einfach nur mal hören, weil ich kenne es ja selber. Ich habe jetzt einen Cutter bei mir, das ist das Gute. Stefan macht das alles. Shoutouts an dich, Stefan. Danke dir. Der hat auch die Namibia-Filme und alle anderen Filme geschnitten. Aber man muss ehrlich sagen, denkt jetzt mal für die Leute, die den Podcast hören und vielleicht auch schon das eine oder andere Negativkommentar unter so einem Film geschrieben haben. Was das für ein Aufwand ist, sowas überhaupt zu machen und dass man vielleicht auch mal eine Kleinigkeit übersieht. Ich wollte euch da einfach mal noch ein bisschen Schutz nehmen, weil viele Leute schreiben halt einfach Scheiße darunter, muss man so sagen, wie es ist. Und die wissen gar nicht, wie viel Leidenschaft, wie viel Herz und Arbeit in so einem Film steckt.
Ja,
Deswegen.
also es darf immer Kritik geben, auf jeden Fall.
Ja.
Also nur dadurch wird man besser.
100
Da,
Prozent.
jeder
Aber
lernt
nette
durch Fehler.
Kritik.
Genau, nette Kritik, sachlich. Und Gott sei Dank, es wird immer weniger, weil man sich auch immer weiter versucht zu verbessern. Ja, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, so eine Jagdfilme zu produzieren. Sonst würde ich es einfach nicht machen. Da steckt Leidenschaft zumindest bei mir hinter, bei vielen anderen auch. Und ja, die
Ja,
versuchen
krass.
wir weiterzugeben.
Und die Drohnen helfen auch dabei, neue Perspektiven einzufangen. Ich habe da noch
Ja.
eine Sache hier, das war auf der Drückjagd des Jahres mit dem dicken Keiler. Die Szene fand ich sehr geil. Das ist, was Andreas auch immer sagt, dieses Thema, man findet ja auch das Wild, das man filmen möchte. Haben wir zum Beispiel in Schweden gehabt. Wir wollten unbedingt Elche filmen. Die findest du ja nicht einfach so. Mit einer Wärmebilddrohne findest du die und kannst sie dann auch filmen. Das gibt auch Jagdfilmer nochmal ganz andere Perspektiven. Oder wie siehst du das?
Ich schaue sehr viel auf Netflix, glaube ich, habe es alle schon durch. David Attenberg, kennst du den? Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, so schöne Naturfilme, liegt man abends auf der Couch und schläft da fast bei einer, weil es einfach so seelenruhig und entspannt ist. Und da überlege ich mir auch oft, wie kriegen die diese Szenen jetzt hin? Da filmen die einen Luchs, der einen Schneehasen jagt, ja, und kriegen das aus 3 verschiedenen Perspektiven hin. Vielleicht, ja. Ihr könnt mir gerne mal bei Instagram schreiben, wenn ihr wisst, wie es geht. Aber ich glaube, da steckt auch sehr viel Aufwand, also wahnsinnig viel Aufwand hinter, aber auch bestimmt Technik, wo die genau sowas mit der Wärmebilddrohne vielleicht versuchen zu beobachten und dann nachher so einen perfekten Naturfilm rüberzubringen. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen.
Nee, und das ist auch der Grund, warum moderne Technik auch eingesetzt wird. Informationen sammeln in vielen Branchen. Ich glaube, das wird auch immer mehr. Vielleicht mal noch so eine Anekdote. Du hast ja eben viel zum Thema traditionelle Jagd gesagt. Vielleicht einfach mal, was würdest du den Jägern raten, wenn sie moderne Technik bei der Jagd einsetzen? Nehmen wir an, so ein Jungjäger macht gerade einen Jagdschein. Welchen Tipp hast du vielleicht zum Abschluss noch?
War schwierig. Ich würde mich immer an mehrere Generationen halten. Also, wenn es möglich ist, die Meinung von älteren Leuten aufzunehmen, also Oma und Opa zum Beispiel, die Meinung von Mittelalten, von unseren Eltern vielleicht jetzt gerade aufzunehmen, aber auch nach vorne zu gucken und zu sagen, was gibt die neue Technik her? Und wenn man das, glaube ich, zusammen kombiniert, sind wir auf dem richtigen Weg. Nur nach rechts laufen oder nur nach links laufen, das wird nichts.
Perfekt. Also Leute, denkt dran, die Weitgerechtigkeit steckt immer hinter der Fernsteuerung, hinter der Kamera oder hinter dem Gewehr. Also, Hermann, ich bedanke mich für deine Zeit. War eine tolle Podcast-Folge. Ich denke, wenn du noch mehr Erfahrung mit der Drohne gemacht hast, können wir mal nochmal eine Podcast-Folge machen. Die Leute interessiert das ja immer. Hast jetzt mal ein paar Einblicke gegeben, auch viel in die Filmindustrie. Ich will hier auch nicht immer nur über das Thema Drohne reden, aber es ist halt einfach Bestandteil mittlerweile der Jagd, auch der Filmproduktion. Und bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen?
Ja, danke, dass ihr zugehört habt, ne? Das ist ja auch so. Und weit man zahlt jetzt für die Blattzeit. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hochlädst oder für die Hörsprunft. Und ich freue mich, einige von euch vielleicht auch mit dir zusammen wieder auf der Messe in Dortmund dann zu sehen.
Geile Geschichte, wir freuen uns auch und sagen bis dahin, macht's gut, Waidmannsheil, euer Hermann und euer Alex von
Jo.
Copter Pro.
Tschüss.